fehlt ein Reiter in Hannover. Ja, und dann hatte Uwe vorgeschlagen, ich soll doch mit 3 Kilo reiten. Ja, dann durfte meine Mutter aber nichts davon wissen. Die Sportwelt zu Hause versteckt. Und mein Vater ist mit ihr in Westen nach Mülheim gefahren.
Gott.
Und ich habe gesagt, ich fahre dann halt eben nach Hannover zum Satteln. Aber ich habe nicht nur gesattelt, ich habe sogar auch noch geritten.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder 2 Wochen rum und Vollhorst ist schon wieder da. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, der nicht nur hoch erfolgreich ist, sondern den ich persönlich auch extrem mag. Und ich freue mich, dass er zugesagt hat, weil ich war mir gar nicht so sicher, ob er überhaupt Lust hat, in einem Podcast aufzutauchen. Am Ende hat er es jetzt gemacht und es bietet sich auch an, ihn jetzt gerade einzuladen. Denn zum einen ist er super, super erfolgreich. Mal wieder, das hat er ja über viele Jahrzehnte bewiesen, dass er erfolgreich sein kann. Aber jetzt hat er auch noch offiziell seinen 2500. Sieg eingefahren und deshalb freue ich mich, dass heute Andreas Wöhler bei uns ist. Grüß dich, Andreas. Hi.
Ja, hallo Alexander.
Ja, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch nochmal zum 2500. Sieg auf jeden Fall an der Stelle.
Ja, vielen Dank, aber ich wurde ja jetzt mehr oder weniger genötigt, hier heute Abend dabei zu sein.
Von mir oder von deiner Frau oder war es die Kombination?
Nein, von dir. Kam ja gar nicht mal. Drumherum hat er aber keine Ausreden mehr.
Ja, deshalb. Aber jetzt tatsächlich. Und vor allem, weißt du, ich habe extra noch nachgeschaut, als dann bei Galopp Online und der Sportwelt diese Meldung kam, 2500. Sieg. Und dann stand er noch dabei und keiner hat es gemerkt. Und ich habe da extra noch draufgeklickt und habe gedacht, welcher Trottel hat denn da als Moderator, hat das dann irgendwie da nicht erwähnt und so. Und musste dann feststellen, dass ich der Trottel war. Das war auch noch bei mir in Hannover. Ist das hochgradig peinlich, oder? Das ist, hättest du mich auch mal vorwarnen können, dass mich das an dem Tag trifft.
Ja, aber gut, ich hätte dich ja vorgewarnt, aber wir wussten es ja selber nicht und waren an dem Tag auch nicht gewahr geworden. Das war eben einfach unsere Schweizer Allzweckwaffe, die Langeweile hatte auf der Rückfahrt von Dieppe nach Hause und hatte dann das mal durchgestöbert, weil sie sich daran erinnerte, dass ich Anfang des Jahres meinte, dass es mit dem Jubiläum da nicht weit weg ist.
Ja, das heißt, es war Monika Müller, die das rausgefunden hat.
Genau.
Ah, okay. Also viele Grüße an Moni an der Stelle. Ja, und du warst ja selber auch in Köln an dem Tag. Das war ja Union-Tag und Susi war ja bei mir in Hannover. Also von dem her, ich hoffe, du verzeihst mir das, dass ich das jetzt auch nicht so groß auf dem Schirm hatte. Und da, ich glaube, es war das Listenrennen sogar mit Lady Charlotte, ne? Da warst du da 2005. Genau. Ah, auch noch ein schöner Sieger. Sehr schön. Zählt man da trotzdem noch irgendwie so ein bisschen mit oder ist das jetzt wirklich einfach so für dich dann irgendwie auch nur eine Zahl am Ende?
Ja, ich meine, gut, das ist schon, wenn man das rückblickend betrachtet, ist es schon erstaunlich, ne? Also jetzt, dass dann jetzt auch nur Heinz Jentsch dann eben wesentlich mehr Siege hatte und Heinz Jentsch war schon ein ganz besonderer Trainer.
Und du bist auch von den Aktiven, bist du ja der mit den meisten Siegen. Ich glaube, Heinz Jentsch, das waren über 4000 am Ende. Also das heißt, da musst du noch ein paar Jahre trainieren dann, ne?
Ja, aber das wird eng.
Aber so ein paar Jahre machst du noch, weil das Gerücht gab es ja immer mal wieder. Besonders letztes Jahr hieß es ja dann irgendwie, auch mal habe ich immer mal wieder irgendwie gehört, ja, zum Ende des Jahres soll dann eventuell Wöhler aufhören und so. Da hast du immer schon gleich gesagt, nee, ist ja völliger Quatsch. Ist das schon irgendwie, gibt es da schon so einen Termin, wo du dir selber gesagt hast, dann will ich aufhören oder ist das noch überhaupt gar nichts, worüber man sich Gedanken macht?
Nein, also ich meine, solange die Arbeit Spaß macht und das auch alles wirtschaftlich zu verkraften ist, dann macht man das gerne. Und da ist jetzt auch noch nicht absehbar, wann das mal zu Ende geht.
Zumal es ja mit dem Erfolg auf jeden Fall auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gut funktioniert bei dir. Jetzt gerade hört man immer ganz oft so, der Wöhler-Express rollt. Also irgendwie, also mehr Stallform geht ja eigentlich gerade gar nicht als bei dir. Was ist denn da los bei dir im Moment?
Ja gut, es passt zurzeit halt vieles. Ja. Ne? Wir haben eine gute Truppe zu Hause, dementsprechende Pferde und dann, ja, wenn alles passt, dann kann es auch mal so laufen, weil dann eben auch viele interessante Pferde dabei sind, die Entwicklungspotenzial haben.
Nervt dich das trotzdem, dass die Leute immer relativ schnell urteilen, so je nachdem, wie so eine Saison gerade läuft, also dass sie dann irgendwie relativ schnell einen dann irgendwie, was weiß ich was heißen und dann auf einmal, wenn es dann aber wieder läuft, dann sind sie auf einmal wieder alle Best Friend?
Ja, also dafür kennen mich ja die Leute auch nur zu gut, also Ich bin ja keiner, der von einer Emotion zur anderen springt. Und wenn es mal nicht so gut läuft, bin ich ja der Erste, der die Fehler selber sucht und versucht, daran zu arbeiten. Und dann eben alles wieder auf die Spur zu bringen.
Heute hast du auch einen Sieger nicht vom Geläuf abgeholt. Das hat mich gewundert, weil eigentlich, also man muss ja sagen, wir zeichnen den Podcast jetzt ja am Feiertag auf und extra abends nach dem Kölner Renntag, weil eigentlich hatten wir zwei uns darauf ja geeinigt, dass wir das machen, wenn du von Gütersloh nach Köln fährst zum Renntag auf der Fahrt. Und dann hat aber gleich deine Frau Susi interveniert und hat gesagt, auf gar keinen Fall macht ihr das, weil du ja immer so schnell fährst und dann wäre es schon laut genug und beim Telefonieren rauchst du auch noch, hat sie geschrieben, und dann ist Fenster offen, dann versteht man gar nichts mehr. So ist das nämlich gelaufen. Und jetzt warst du gar nicht in Köln.
Nee, weil ich hatte gestern Kiefer-OP und das hatte ich jetzt ein bisschen unterschätzt.
Oh.
Weil ich bin sogar noch selber hingefahren und dann hatten sie mir nur gesagt, ich wäre 24 Stunden geschäftsunfähig.
Ach du Scheiße.
Und, ja, und dann musste ich sogar noch meine Frau anrufen, bevor es losging, dass sie dann mit Bus, Zug, zu Fuß nach Bielefeld in die Innenstadt kommt, um mich dann da abzuholen.
Oh, und ach so, okay, dann ist sie mit Öffentlichen gekommen und hat dein Auto dann mit dir zusammen.
Ja, mit mir dann natürlich.
Okay, ja, gut. Ja. Oh, aber dafür klingst du eigentlich relativ fit. Also da hatten wir eigentlich schon Gäste bei uns im Podcast, die keine Kiefer-OP hatten und nicht so fit angetreten sind.
Ja, die Schmerzen sind Gott sei Dank nicht da. Gut, dementsprechend nimmt man ja auch die Drogen und dann die Backe ist halt nur ziemlich dick, ne? Aber es geht. Lässt sich alles ertragen.
Das heißt, morgen in Hannover sehen wir uns oder immer noch Bettruhe angesagt oder Backenruhe?
Nee, Bettruhe nicht. Also ich sollte ja nicht viel Belastung haben, keinen Trecker fahren, kein Rasenmäher und gut, das mache ich ja nicht, aber gut, ich war heute ganz normal im Stall und die Pferde kann man ja trotzdem schauen.
Ja, das ist aber, glaube ich, grundsätzlich so ein Problem bei dir, dass du relativ schnell schon wieder viel zu viel Gas gibst. Ne? Du hast ja vor 4 Jahren deinen Herzinfarkt gehabt und warst dann ja unheimlich schnell danach auch schon wieder am Arbeiten und im Stall und auf dem Trecker und was weiß ich was, obwohl du dich eigentlich hättest noch ein bisschen mehr schonen müssen. Ne? Also so wirklich Rast machen kannst du ja eigentlich auch nicht. Also ist ja gut, dass du schnell wieder auf den Beinen bist, aber manchmal sollte man sich halt auch so ein bisschen schonen. Ne?
Ja, also ich meine, es geht ja immer darum, wie man sich fühlt und wie man was auch dann verantworten kann. Und dementsprechend, zum Ärgernis meiner Frau übertreibe ich das vielleicht ein bisschen, aber es hilft ja nicht.
Ich glaube, nach so einer Backen-OP darf man aber auch nicht rauchen, ne? Wie klappt das bei dir?
Oh, frag lieber nicht.
Das Thema blenden wir jetzt mal lieber an der Stelle aus. Ich habe eine riesengroße Liste mit Themen, über die ich mit Andreas Wöhler sprechen kann, weil es gibt kaum einen Aktiven im Rennsport, der so viel erlebt hat und so viel tolle Sachen erlebt hat. Und bevor wir jetzt aber anfangen, da irgendwie alles Einzelne durchzufriemeln, würde ich ganz gerne bei dir jetzt sehr, sehr früh schon mit der ersten Kategorie starten, die wir ja bei uns haben. Und das ist nämlich der schönste Moment im Rennsport, weil ich habe einfach viel zu viel Angst, dass ich den Moment schon irgendwie vorwegnehme. Also deshalb fangen wir damit mal an.
Der schönste Moment.
Ich glaube nämlich fast schon zu wissen, welcher es sein könnte. Aber du kannst mir jetzt mal sagen, von den vielen, vielen Erfolgen, die du gefeiert hast, was denn da so das besondere Highlight für dich war?
Ja, es gab wirklich viele tolle Erlebnisse. Aber das herausragendste war einfach der Melbourne Cup Sieg mit dem ganzen Drumherum vorweg, das Rennen selber und die Tage danach. Also das war schon wirklich was Einzigartiges.
Das war Protektionist, der damals gewonnen hat. Was war denn schwerer irgendwie, das Pferd für den Melbourne Cup so weit fit zu bekommen und zum Sieger zu machen oder den Australiern zu erklären, dass auch ein Deutscher so ein Rennen gewinnen kann?
Ja, also ich meine, es ist ein langer Weg, um erstmal praktisch das ins Auge zu fassen, dann die Planung und dann die ganze Organisation mit der Quarantäne in England und dann die Quarantäne in Australien mit dem Personal und den Visas. Und also es ist ein ganz schöner Rattenschwanz, der da dranhängt. Und dann vorweg zum Aufgalopp, also zum Vorbereitungsrennen runter und wieder nach Hause und dann wieder runter. Also es war schon eine aufwendige Geschichte und Gott sei Dank hat es ja ein tolles Ende genommen.
Gott sei Dank auch für dich, weil ich meine mich zu erinnern, dass das ja sogar deine Idee war, dass du den Besitzer erst überzeugen musstest, dass wir das machen, oder?
Ja, ich meine, das Pferd war komischerweise, wo der das Jahresdebüt gab in Baden-Baden, war er Zweiter. Und auf der Rückfahrt kam einfach dieser Gedanke. Das Verrückte an dieser Geschichte ist ja natürlich, dass der ihn geschlagen hatte, dann ein Jahr später den Melbourne Cup gewonnen hatte. Und also Almandin. Ne? Und dann habe ich jetzt noch den Hansa-Preis abgewartet, den er gewonnen hatte. Und dann sind Herr Rauscher und ich an den Besitzer, Herrn Bergter, dann herangetreten und haben uns von unseren Überlegungen dann in Kenntnis gesetzt.
Wie war die erste Reaktion?
Ja, er wollte, war noch immer ein bisschen skeptisch. Er wollte dann auf Nummer sicher gehen, ob er auch mit der Distanz klarkommt. Dann lief er ja in Frankreich noch in Gruppe 2 Rennen und hat das dann sehr souverän gewonnen. Aber um dann auch, sagen wir mal, die Kosten, weil es ist ja alles sehr aufwendig, dann so ein bisschen zu drücken, hat er dann einen Partner ins Boot geholt, dann Australian Bloodstock.
Das Risiko abzulehnen. Das heißt, das war so der erste Kontakt zu Australian Bloodstock, weil die ja immer mal wieder auch bei dir am Stall aktiv waren danach, ne?
Ja, und das Herr Rauscher, der ist ja auch immer sehr eng mit denen und der hat das dann auch mit denen dann so ausgehandelt.
Und wie war das dann, dieses Rennen tatsächlich zu gewinnen? Weil das ist ja schon da drüben, also Rennsport ist ja eine ganz andere Nummer dort drüben als bei uns, aber ich glaube, es ist ja sogar ein Feiertag irgendwie rund um das Rennen, ne?
Ja, der Tag vorher ist in Victoria, dem Bundesstaat, ein Feiertag. Hm. Dann ist die Innenstadt gesperrt und mittags ist dann eine Parade mit allen teilnehmenden Aktiven. Jeder sitzt im Cabrio, Jockey, Trainer, Besitzer und muss dann wie die Rolls dem Publikum zuwinken. Dann stehen da am Straßenrand 100.000 Leute. Also es ist echt verrückt. Und dann sind dann auch ehemalige Melbourne Cup-Sieger in der Parade dabei. Also schon echt verrückt. Also die können auch am Melbourne Cup-Tag Straßenbahnfahrer anhalten und dann in eine Kneipe reingehen und sich das Rennen anschauen. Und wenn es vorbei ist, können sie wieder mit der Straßenbahn weiterfahren.
Boah, das ist verrückt. Aber haben die sich dann wenigstens gefreut, dass ein Deutscher gewonnen hat, oder war das für die so ein bisschen komisch?
Ja, es war wirklich eine ganz tolle Stimmung.
Ja.
Also man wurde ja von Anfang an auch immer sehr herzlich empfangen und auch nach dem Rennen. Also es war wirklich eine tolle Geschichte.
Und dann mit Riesenpokal dann zurück nach Deutschland?
Ja, so groß war meiner jetzt nicht. Der von Herrn Dr. Berg, der war größer.
Okay. Und habt ihr nicht noch irgendwie noch irgendwas Besonderes noch gewonnen, irgendwie so als herausragender Trainer? Oder da gab es auch noch mal irgendwas, ne?
Ja, das war dann witzigerweise im August kam das dann raus. Mhm. Dann wurde da von der Trainers Association, wird dann jeden Monat die herausragendste Trainerleistung bewertet. Und von den 12 ja, Monaten, dann die beste Jahresleistung. Und dann, ja, und dann habe ich mit, was ich weiß, wie viel Millimprozenten Aiden O'Brien geschlagen. Der war Zweiter.
Wer ist denn Protektionist nochmal geritten damals?
Ryan Moore.
Also auch noch sein Jockey, aber damals war es, glaube ich, noch nicht.
Ja, damals
oder?
Noch nicht. Ja, damals, ja. Das war ja auch immer meine größte Sorge. Ich hatte mich ja auch schon sehr früh um Ryan bemüht, dass er dann ging es ja auch um Estimate, dann hatte sie vorher in Doncaster ein Grupperennen gewonnen, dann hieß es in der Presse, oh, sie geht vielleicht nach Melbourne und nächsten Morgen war ich mit dem Racing Manager von Jabba da auch zum Gallop bei Michael Stout verabredet und früh morgens im Dunkeln dann sehe ich den Ryan, der nicht guten Morgen sagt, sondern einfach nur meinte, don't worry, she doesn't run.
War ein Stein vom Herz gefallen.
Ja.
Da hast du gerade schon Jabba Abdullah erwähnt, der auch Besitzer ist von dem Pferd, das heute in Köln gewonnen hat. Also Gratulation dazu nochmal. Und auch schon so ein Besitzer ist, der wirklich über viele, viele Jahre ja bei dir schon am Stall ist, ne?
Ja, also praktisch auch schon fast ja über 30 Jahre.
Wie ist das zustande gekommen damals? War das ja nicht so, also ich meine, gut, der hatte, glaube ich, bei Bruno Schütz auch mal, war das nicht Germany irgendwie?
Ja, das war dann zur gleichen Zeit. Mm. Ja, es ging alles dann aber damals noch über Gainsborough Stud, also Sheikh Maktoum al-Maktoum, dem älteren Bruder von Sheikh Mohammed, also dem früheren Herrscher von Dubai.
Aber wie sind die auf euch zugekommen oder wie hast du davon Wind bekommen?
Ja, die hatten uns kontaktiert und sind dann sogar nochmal nach Bremen gekommen.
Zum Gucken?
Ja, zum Gucken, um die Anlage anzugucken, um Eindruck zu kriegen, bloß die waren zu früh da und ich war woanders und dann ist meine Mutter seinerzeit auf Rennbahn. Und die hat einen kleinen Pudel und der ist dann flüchten gegangen und dann wurde erstmal hat Jabba erstmal mit Anhang den kleinen Pudel gesucht.
Also die Scheichs haben an dem Pudel deiner Mutter gesucht dann. Okay,
war, ja, genau.
Ja, war ein guter Start, aber hat ja gehalten dann noch 30 Jahre
ja,
die
ja, genau.
Verbindung. Und wie ist das heute? Also seid ihr noch irgendwie, also redet man mit so einem Besitzer dann auch persönlich oder läuft das nur über Manager oder wie ist das?
Ja, beides. Also Bruce Raymond, der Manager, mit dem habe ich Kontakt, über dem läuft auch das Management und dann mit Jabba habe ich heute auch mehrmals telefoniert, weil wir hatten ja zwei Starter.
Mm, okay, aber der interessiert sich dann auch für so, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine Rennen, weil es war jetzt nicht Black Type oder Gruppe.
Nee, also gut, der hat heute ist ja auch noch Royal Ascot und das Kölner Programm war eben Kontrast.
Ja, okay, kann man auch mal machen, so ein, was war das, ein Maiden-Rennen oder in Köln? Was
ja, vierjährige Sieglose.
Ja, vierjährige Sieglose, was ist da schon Royal Ascot dagegen, oder? Ist doch.
Ja, gut. Ich meine, es geht ja darum auch, was wir jetzt mit dem Pferd machen, weil das angemeldet für die Auktion übernächste Woche. Und dann, ob wir ihn jetzt hinschicken oder nicht, aber jetzt sagt er, jetzt geht er doch hin. Obwohl er gewonnen hat.
Okay, ja gut. Aber ist das, geht so einer dann auch wirklich weg oder schaut man erstmal, wie viel Geld es gibt?
Oh, das, darauf habe ich dann keinen Einfluss. Er hat dann bestimmt schon immer gewisse Vorstellungen, also verschenken jetzt nicht, aber wie hoch, das kann ich jetzt nicht sagen.
Du hast gerade schon deine Mutter Doris angesprochen. Ich glaube, sie hatte doch damals aber komplett was dagegen, dass du überhaupt Reiter wirst oder Jockey wirst. Ne? Das ist doch, die Story gibt es doch, ne?
Ja, Reiter, da, das war alles okay. Ne? Ich habe ja dann auch ein Ponyrennen angefangen und dann mit 16 im Frühjahr dann mein erstes Rennen geritten, aber weil das so gut war, habe ich dann von meinem Vater ein halbes Jahr Pause gekriegt und habe es dann erst wieder geritten, aber gut, dann hatte ich dann gewonnen und dann wurde das dann zunehmend von Jahr zu Jahr immer mehr. Ja. Und was dann natürlich immer das Leid meiner Mutter war, weil sie war ja Frau von einem Hinterstocki gewesen und dass sie dann in der Frühstückspause zu Hause dann immer davon berichtet hat, wie toll es war mit Uwe Stoltefuß zu springen, ne, was das für tolle Sachen waren. Und das fand sie nicht toll, dass mein Vater mir das erlaubt hatte. Und dann, wo es mal drauf ankam, dass dann wir auf zwei Bahnen laufen hatten und Uwe im Westen reiten sollte, fehlte ein Reiter in Hannover. Ja, und dann hatte Uwe vorgeschlagen, ich soll doch mit 3 Kilo reiten. Ja, dann durfte meine Mutter aber nichts davon wissen, die Sport wird zu Hause versteckt. Und mein Vater ist mit ihr in Westen nach Mülheim gefahren.
Oh Gott.
Und ich habe gesagt, ich fahre dann halt eben nach Hannover zum Satteln. Aber ich habe nicht nur gesattelt, ich habe sogar auch noch geritten.
Oh je.
Und dann ging es ja Gott sei Dank gut aus, weil ich habe auch direkt gewonnen.
Ne? Ich habe ja online eine ganz tolle Geschichte gefunden. Ich weiß aber nur nicht, ob die stimmt. Also hat hier so ein Journalist Zeitungsartikel geschrieben und die klingt ja fast schon zu romantisch, um wahr zu sein, aber es würde zumindest erklären, warum deine Mutter so gegen Hindernisrennen ist. Da steht nämlich, dass deine Mutter und dein Vater sich im Krankenhaus kennengelernt haben, weil er nach einem Sturz im Hindernisrennen eingeliefert wurde und sie da Krankenschwester war. Das ist zumindest so, wie das hier geschrieben ist. Aber kannst du mir jetzt mal sagen, ob an der Story was dran ist?
Nicht ganz so. Also ja? Meine Mutter war Kinderkrankenschwester und die hatte mit der Schwester von meinem Vater zusammen dort gearbeitet und wo mein Vater seine Schwester im Krankenhaus besucht hat, hat er meine Mutter kennengelernt.
Ach so.
Die wusste auch nichts, dass es hinter dem Krankenhaus, in dem ich ja dann auch später geboren wurde, einen Rennmann gab, in so einem Paula Peter Luftlinie.
Also okay. Aber deinem Vater hast du schon sehr, sehr viel zu verdanken. Also zum einen glaube ich auch, was so deinen Umgang mit dem Pferd angeht. Ne? Ich glaube, das ist so, da bist du ja so ein bisschen so, oldschool klingt immer so negativ, aber so old fashioned, sagen wir es mal so. Ich glaube, das hast du alles von deinem Vater, ne?
Ja, also mein Vater hat mich sehr geprägt. Mhm. Ne? Und dann auch nach seinem Tod, also ging das auch in seinem Sinne, sollte das dann weitergehen. Klar, bringt man dann auch im Laufe der Jahre dann so seine Ideen ein, weil man entwickelt sich ja auch weiter. Ich war ja auch zwischendurch Hospitant woanders, bei anderen Trainern im Winter, wo andere Urlaub gemacht haben, um dann eben noch andere Sachen kennenzulernen. Und das ist dann eben noch eine Sache gewesen, die dann reifen musste auch, weil wenn man jetzt mit 24 anfängt zu trainieren, dann weiß man so, weil man es mitgekriegt hat, was im Grunde genommen so alles zu machen ist, aber gut, das entwickelt sich dann aber auch alles erst mit der Zeit.
Hm. 24 war ja so oder so schon sehr, sehr jung, eigentlich zu jung, um da in den Trainerberuf einzusteigen und dann gleich so einen Stall zu übernehmen. Aber ich glaube, das besonders Krasse war halt eben, dass du ja wirklich ins kalte Wasser geschmissen wurdest. Also es war ja nicht absehbar, dass du jetzt in ein paar Monaten das übernehmen wirst, ne?
Nein, es war ja dann so, ich hatte eine Ausbildung noch nicht fertig und dann wollte ich dann auch noch ins Ausland Erfahrung sammeln, dann später der Assistent von meinem Vater werden und dann danach sollte er der Assistent von mir werden. Aber das war alles Long-Term.
Würdest du im Nachhinein sagen, dass du so früh ins kalte Wasser geschmissen wurdest und so früh dann doch auf eigenen Beinen das übernehmen musstest, das hat dich vielleicht so erfolgreich am Ende dann doch gemacht, wie du heute bist? Also, dass man vielleicht gerade dadurch so viel gelernt hat auf eigene Faust?
Ah, das ist natürlich jetzt. Erste Jahr lief ja Gott sei Dank sehr gut und da war natürlich dann der Zuspruch auch da und dann hat man gleich mehr Pferde gehabt, dann war das zweite Jahr dann nicht so aufregend, dann wurde schon wieder alles wesentlich weniger und dann ging es schon darum, weitermachen oder nicht. Denn, aber den Kopf in den Sand stecken, das gab es nicht und dann muss man eben sich in den Hintern treten und dann richtig Gas geben. Und dann hat sich das dann danach eben von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Und der Durchbruch war dann eben 90 mit diesem Top-Jahrgang, den ich hatte.
Dann kam ein gewisser Lumitas, ne?
Ja, nicht nur Lumitas, auch Matessa, Sugunas, Glenfly, Tau. Das war ein gigantischer Jahrgang.
Woran lag das, dass du diesen guten Jahrgang hattest? Also war das jetzt irgendwie, hast du da neue Besitzer an Stall bekommen? Oder?
Ja gut, das war Willi Bechmann, ein dänischer Besitzer. Ne, Tau zum Beispiel, Glenfly, das waren gute Pferde. Und gut, von Fairhof hatten wir Pferde, da waren Lumitas dabei, ein Sugunas auch. Und dann eben Matessa.
Das heißt, diese Verbindung zu Walter Jacobs, die war schon extrem, also er hat dir viel Vertrauen geschenkt, ne?
Also Walter Jacobs war ein außerordentlicher Besitzer, wirklich mit einem Vertrauen, was man sich nur wünschen kann. Ich meine, er wollte dann immer nur wissen, warum man was macht. Und dann sagte er nur, mach Andreas. Ne? Also der wollte nur eben die Gründe für dein Vorgehen wissen.
Gibt es so Besitzer heute noch oder ist das schon outstanding bis heute, so jemand?
Ja, er war schon wirklich außergewöhnlich. Ne? Also auch damals die Geschichte mit Lumitas, also da hätten dann schon manche ganz anders reagiert. Und dann, wo wir dann wirklich so verzweifelt waren, auch den Monty Roberts dann engagiert, erstmal also herausgefunden, ob er dann zu engagieren wäre, ohne dass er das wusste. Dann hatte ich dann nachmittags ihn in einem Münchner Restaurant erwischt, habe dann unsere Situation erklärt und dass wir nur den sogenannten Pferdepsychologen dann vielleicht noch als Ausweg wüssten. Ja, und dann sagte er auch wirklich nur, ich habe ihm gesagt, wann der kommen kann, wie teuer das ist, und dann meinte er nur, Andreas, mach. Ja, und eine knappe Woche später war Monty da.
Lumitas, das war ein ganz herausragendes Pferd, also wirklich eine Legende, so muss man es ja sagen, der unfassbar gut war, aber halt eben auch ein unheimliches Problem hatte, am Anfang in die Startbox zu gehen. Das war ja dieses Grundthema damals, ne? Und dann habt ihr Monty Roberts, wo es ja auch einen Film über ihn gibt und der wirklich in der Pferdewelt ein absoluter, auch eine Legende ist, engagiert. Wie seid ihr da am Ende, oder wie bist du denn auf den gekommen, auf Monty Roberts? Weil das ist ja nicht wie heute, da würde man vielleicht googeln oder ChatGPT fragen oder was weiß ich was, was kann man da machen? Wie bist du auf den gekommen damals, Anfang
ja,
der 90er?
Lumitas im Memülsrennen vom Start verwiesen wurde, kamen natürlich alle möglichen Ratschläge. Manche will ich jetzt lieber nicht erörtern, aber unter anderem war da Daniel Delius dabei, der die Telefonnummer eben von Monty Roberts hatte.
Ach krass.
Dann von einem Pferdepsychologen. Und der, ach, steck's mal die Nummer ein, Pferdepsychologe. Und dann wurde Rennordnung geändert, dass man rückwärts reingehen kann. Und das klappte auch alles. Aber das Problem war nachher, dass das Pferd wirklich klaustrophobisch in der Maschine war. Und das war echt ein zu großes Risiko eben für Pferd und Reiter. Das war echt Wahnsinn, was da, das war einfach auch nicht mehr weiter zu verantworten. Und dann kam dann mittags, nachdem wir alle fix und fertig im Gras saßen, Mitarbeiter auf die Idee, ich hätte doch mal was vom Pferdepsychologen erzählt. Ja, und ich denke, dann. Ja, und dann war ich dann nachmittags dann so weit damit, dass ich dann den doch angerufen habe, aber dann eben vergessen habe, dass es in Kalifornien eine andere Zeit gab. Dann habe ich den morgens um 5 Uhr aus dem Bett geholt. Ja, und, aber der war sehr gesprächsbereit, hat mir unsere Situation erklärt und dann sage ich, ob er uns helfen könnte und ob er wann da kommen könnte, was das kosten würde. Dann, aber der Besitzer weiß noch nichts. Ja. Und wie gesagt, ein paar Stunden später hatte ich dann eben Herrn Jacobs erreicht. Und der hatte dann das abgenickt und dann, ja, den Montag drauf war der Monty in Bremen.
Wie schnell hat das dann funktioniert? Also wie schnell hat sich Lumitas dann auf Monty Roberts eingelassen?
Irre, es ist zwar echt irre. Wir hatten ja auch ein Problem schon alleine auch mit dem Transporter, wo er sich dann auch anstellte. Dann hatte der Monty bei uns auch in der überdachten Bahn in Bremen erst mit ihm gearbeitet am Halfter und dann nach einer halben Stunde kam er raus. Wir hatten uns einen Transporter ausgeliehen und dann brauchten wir auch noch eine Reitanlage, die so einen Roundpin hat. Und das hatten wir ja auf der Bremer Rennbahn nicht zur Verfügung. Dann hatten wir uns, weil wir den Verwalter von Lörsens Reitanlage kannten, dann eben angefragt, ob wir das nutzen könnten. Dann sind wir dann eben nach Bremen Nord gefahren mit dem Transporter. Bloß der ging dann, nachdem Monty zuerst mit ihm übte, auf den Transporter rauf, als wenn er es sein Leben lang immer gemacht hätte.
Vorführeffekt, ja.
Ja, und dann habe ich ja dann alle nur nach Bremen-Nord gebracht und dann habe ich Simon da bei Monty gelassen, damit er das sieht, was er mit ihm macht und dann auch zur Hilfe. Und dann hat er in so einem Roundpen gemacht von Hindernis, also Sprüngen. Und Simon fand das echt faszinierend. Und nach 20 Minuten hat er den dann frei in der, was ich war, 20 mal 40 Meter großen Halle dann laufen lassen, einen dreijährigen Hengst. Und er ist dem hinterhergelaufen wie ein Hund. Und wenn, also das konnte Simon seinerzeit überhaupt nicht begreifen, weil er da sowas das erste Mal in seinem Leben gesehen hatte. Weil ich war nicht dabei, weil ich zurück zum Stall musste. Mm. Und ohne den am Zügel zu haben, war der praktisch so schnell gelehrig, dass der dann einfach folgte wie ein Hund. Links, rechts, vorwärts, rückwärts, ohne am Zügel zu haben.
Ja.
Und das war der erste Schritt.
Die Beziehung zu Monty Roberts, die besteht ja bis heute, ne? Ihr seid ja, das ist ja eine richtige Freundschaft, ist daraus ja entstanden, ne?
Ja, also ich meine, wir waren auch öfters da.
Mhm.
Und dann hatten wir auch Susis 40. Geburtstag dort mal gefeiert.
Ach krass, direkt bei ihm in Kalifornien dann?
Bei ihm auf Ranch, ja.
Jetzt zu seinem 90. warst du aber nicht vor Ort, oder?
Nee, das ging jetzt leider nicht. Ich hätte es aus terminlichen Gründen jetzt leider nicht geschafft. Mhm.
Aber ist ja schön, dass er seinen 90. Geburtstag jetzt feiern konnte und dass wir Monty Roberts noch haben und vor allem das Erbe, das er noch nicht hinterlassen hat, aber das er auf jeden Fall schon mal in die Pferdewelt gestreut hat. Das ist ja, das siehst du ja überall. Also angefangen von dieser Monty Roberts Decke, die es da gibt, dann bis hin zu diesen Dooley Halters und was weiß ich was alles. Also das ist schon, der hat schon unheimlich viel verändert, ne?
Ja, also ich meine, ich habe das ja selber mitgekriegt bei der ganzen Arbeit von Lomitas und dann auch später, wo er dann regelmäßig nach Deutschland zum Pferdehof kam. Also ich habe noch nie so einen innovativen Menschen gesehen bei der Arbeit mit Pferden.
War Lomitas das besonderste Pferd, was du je trainiert hast oder je kennenlernen durftest? Oder würdest du sagen?
Ja, also er war schon wirklich ein spezielles Pferd in vielerlei Hinsicht. Einfach vom Können und auch vom Charakter her. Er war wirklich ein ganz liebes Pferd, aber eben, der hatte eben Platzangst.
Du hast doch mal gesagt, das war ein sehr intelligentes Pferd, ne? Ein sehr schlaues Pferd.
Ja, also sehr pfiffig, hat alles sehr schnell gelernt. Ne? Mhm. Und wir wurden auch früh auf sein Talent aufmerksam. Und ja, das war schon also wirklich ein herausragendes Rennpferd in vielerlei Hinsicht.
Die Lomitas-Geschichte hat auch deine Beziehung zu Simon Stokes, glaube ich, nochmal ein Stück weit gefestigt. Ne? Also ihr arbeitet ja bis heute noch gut zusammen, ne?
Ja gut, ich meine, wir sind, seitdem ich ihn mal umgeritten hatte im Hindernisrennen und er den Schlüsselbein brach, sind wir halt befreundet und das ist schon eine Ewigkeit her. Dann war er dann später Hindernisjockey bei mir und dann auch mein Assistent und dann hat ihn eben Walter Jacobs bei mir abgeworben.
Passiert mit guten Leuten halt mal, ne?
Nein, das ist klar. Also, Simon ist meine engste Freunde und
also, jetzt haben wir die Story schon gehört, dass du Simon mal umgeritten hast, im Schlüsselbein so gebrochen hast, dass der Hund deiner Mutter die erste Begegnung mit Jabba Abdullah war. Was war die andere Geschichte, die du noch erzählt hast? Ah ja, Monty Roberts morgens um 5 aus dem Bett geklingelt. Das waren schon gute Geschichten. Ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, welche Geschichte du dir ausgesucht hast für den peinlichsten Moment.
Der peinlichste Moment.
Ja, wir hatten mal ein ganz besonderes Pferd. Der konnte zwei nicht laufen, weil er ein bisschen Schienbeine hatte. Aber ich habe gesagt, das könnte unsere Goldmine sein. Und dann sollte der Dreieck in Mülheim laufen. Und dann stellte sich heraus, dass kein Stempel von der Ständestartprüfung drin war.
Mhm. Also
durfte der nicht laufen. Und dann versuchte ich dann, den Manager zu erreichen. Und der war aber nicht nach Mülheim geflogen, sondern nach München. Und da hat der Taxifahrer ihn nach Dagelfing gebracht, weil er gerade Rennen war und nicht in Riemen. Also ich war in Mülheim, das Pferd konnte nicht laufen und der Manager und Reiter waren in München bei der Trabrennbahn.
Ach du Scheiße. Oh Gott. Magst du sagen, wer das war oder ist das...
Ja, das war ein sehr gutes Pferd, Royal Abscha. Und dann lief er dann eine Woche später in Hoppegarten und gewann dann kam sogar der erste Jockey nach Berlin geflogen, Walter Spönmann seinerzeit, und für ein Maidenrennen und gewann dann mit 15 Längen.
Ja.
Daraufhin sagte Joe, den Rennen nennen wir dann in Royal Ascot St. James' Palace Dex.
Also nicht in Dagelfing im Traberrennen für. Okay. Also am Ende ist Story noch gut ausgegangen, zumindest mal.
Ja, Gott sei Dank, ne? Also ich hab nicht nur das verpasst dann zu machen zu lassen oder abzuzeichnen. Und dann war der Manager auch mit dem Reiter am verkehrten Ort.
Ja, Mülheim und Dagelfing kann man schon mal verwechseln. Wir haben noch eine Kategorie für dich. Sascha von Pferdewetten.de, Sascha van Treel, den kennst du ja auch. Der hat ein Sascha will wissen für dich vorbereitet. Pass mal auf.
Sascha will wissen.
Hallo Herr Wühler, schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Sascha von Pferdewetten.de hier. Ich würde ganz gerne wissen, in ein paar Wochen steht ein andersweise wichtiges Rennen an in Hamburg und ich habe noch eine kleine Langzeitwette laufen und mich würde interessieren, läuft Lady Charlotte im Derby oder eher nicht?
Ich hätte mich ja nicht getraut, dich das zu fragen, weil ich weiß, dass du das, glaube ich, die ganze Zeit gefragt wirst zurzeit, aber wenn mein Chef Sascha das macht, dann muss ich es halt eben weitergeben, ne?
Ja gut, ich meine, sie läuft in Hamburg, ne, am Derbytag, aber in welchem Rennen entscheiden wir nächste Woche?
Okay, also es gibt noch zwei Optionen für Hamburg. Was ist das andere? Hamburger Stutenpreis dann wahrscheinlich, ne?
Genau.
So eine Tendenz für dich persönlich, weil es gibt ja Quartiere, da wird gestritten. Also zum Beispiel am Quartier von Juwelier zum Beispiel, der Alessandro Botti, der hat mir gesagt, er will nicht laufen, aber der Besitzer will unbedingt laufen. Aber wie ist das bei euch oder ist das, oder wovon hängt das denn ab jetzt noch?
Ja, ich meine, das Hauptziel der Stute ist der Preis für Diana.
Ja.
Und wir wollen ihr nicht das Gefühl, also praktisch mit dem Start, der wehtun könnte, das Ziel irgendwie vermasseln.
Hm.
Und das ist eben einfach davon abhängig, was sie für einen Eindruck nächste Woche macht. Und da hat Herr Ciborski mir einfach freie Hand gegeben.
Also dann schaut man jetzt noch ein bisschen an, wie sie sich in der Arbeit gibt und wie sie sich jetzt weiter entwickelt und dann mal schauen.
Also allgemeinen Eindruck und ne, dann sieht man ja, wie die Stute sich auch weiterentwickelt hat. Sieht man auch und hört man vielleicht, was sich da, wie das Starterfeld entwickeln kann. Also es sind ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Das Wetter noch und ja, mal gucken. Aber ich habe gesagt, wir machen uns ja nächste Woche erst einen Kopf drüber. Ne? Also vorher verschwenden wir da jetzt auch keinen Gedanken dran.
Dann wollen wir da auch nicht weiter nachbohren. Marian Ciborska hast du schon erwähnt. Das ist ja der Mann, der hinter Westminster steht, dem du schon einige gute Pferde zu verdanken hattest. Und ich glaube, ihr habt so ein ganz gutes System miteinander gefunden, ne, wie ihr das jetzt so macht, dass die Pferde dann irgendwie in Polen oder was vorbereitet werden erstmal und die, die richtig gut sind und ein bisschen was taugen, die kommen dann zu dir in Training, ne?
Ja, das ist so sein Masterplan. Und bisher hatten wir ja schon einiges an Glück.
Was sagen denn die polnischen Trainer da dazu? Kriegst du da nicht manchmal irgendeinen bösen Anruf oder irgendwas? Oder können die damit leben?
Ach du, dafür kenne ich die jetzt auch nicht. Und ich meine, es war vorher, Ciborski war es ja schon mal, war Bank, den wir hatten. Der ja. Bei uns auch noch Gruppe 1 gewann. Und ja, also ich habe da jetzt nicht den Kontakt zu, dass die jetzt, sagen wir mal, nicht darüber erfreut sind, dass sie jetzt die guten Pferde verlieren. Das kann ich verstehen. Ne? Aber die Ziele von den Pferden waren eben noch andere. Und da hatten wir jetzt das Glück, dass wir da eben auch manche Erfolge mit feiern konnten.
Das ist aber schon manchmal so ein bisschen eine Wundertüte, was da bei dir so in den Stall kommt, ne? Weil ich meine, du bekommst gesagt, dass die gut sind und die haben dann irgendwie im Rennrekord vielleicht mal irgendwie zwei Siege in Warschau oder irgendwas stehen. Aber so richtig einschätzen, wie viel die wert sind, kann man ja eigentlich dann erst vor Ort, wenn man die im Training sieht, oder? Ne? Weil ich habe ja zum Beispiel das Siegerinterview mit Lady Charlotte, mit Adri geführt, der auch gesagt hat, boah, er hat irgendwie geguckt, dass er im Internet irgendwo mal ein Rennen findet, aber die kannst du dir ja teilweise nicht mal anschauen, die Rennen. Also findest du einfach nicht, ne?
Ja, gut, die hatte ich ja jetzt vorab dann auch von Herrn Ciborski geschickt gekriegt.
Okay.
Dann Lady Evelina gewann da sehr beeindruckend da ihr Rennen, wonach sie dann zu uns kam und dann direkt Listenrennen in Hannover gewann. Dann die Lady Ilse, die hatte schon gute Form gezeigt und dann war das eine Form, war ein bisschen auszurechnen über die polnische Stute, die dann Listenrennen in Hannover gewonnen hatte. Und dann die Charlotte, die hat zwar jetzt nur so kleinere Rennen gewonnen, aber was mich dabei beeindruckt, war eben nur die Art und Weise.
Und Lady Ilse, die die 1000 Guinness gewonnen hat, da habe ich gesehen, da ist könnte ein Ziel New Market sein, Gruppe 1, ne, im Juli.
Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen verwegen, aber meine, sie ist jetzt klassische Siegerin, Gruppe 2, und da hilft uns jetzt hier in Gruppe 3 Rennen auch nicht viel weiter. Und selbst wenn man da eben mal platziert sein könnte in so einem Rennen, wäre das ja auch schon nicht unerheblich, um den Zuchtwert der Stute zu steigern.
Das heißt, der Marian Ziborski will mit denen dann selber weiterzüchten, weil für so Pferde musst du ja eigentlich auch Angebote in Millionenhöhe bekommen. Ne? Wenn so eine Matilda 1,7 Millionen Dollar bringt, heißt es ja, dann möchte ich gar nicht wissen, wie oft das Telefon da bei Ziborski geklingelt hat, schon für die zwei Stuten, oder?
Das kann gut sein, dass er da schon kontaktiert wurde, aber da will er mich höchstwahrscheinlich nicht mit aufschrecken.
Weil du es gewohnt bist schon, dass, dass sowas passieren kann.
Ja, aber ich glaube mal, dass er sehr tapfer ist.
Ne? Ja, wir drücken dir trotzdem die Daumen, auch wenn du schon viele gute Pferde hattest, aber so zwei Mädels im Stall zu haben, das ist ja schon was Besonderes, oder muss man ja schon sagen.
Ja, gerade Charlotte liegt dir auch besonders am Herzen.
Wie geht's Kemaidos denn? Da muss ich ja sagen, der hat mich extrem positiv überrascht mit dem Badener Laufen. Also ich fand von allen Pferden, die da so gelaufen sind, fand ich die Leistung, die der da gezeigt hat, eigentlich so die besonderste, um ehrlich zu sein.
Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen verwegen nach der langen Pause, direkt in so ein Grupperennen gegen die besten deutschen Steher anzutreten. Bloß, wir waren ja immer überzeugt von den Pferden und wenn mal alles passt. Wir wären ja auch mit dem dritten, vierten Platz zufrieden gewesen. Also vierten, fünften, es kommt ja alles nur auf die Art und Weise drauf an. Und das fand ich, das war schon echt klasse. Also da ist jetzt einfach nur, sagen wir mal, an der langen Pause gescheitert und ich freue mich schon auf Hamburg. Und
dann gibt es ja noch einen gewissen Delgado, der ja auch noch für Hamburg so ein Name ist, den man auf dem Schirm haben muss. Wie geht's dem denn?
Gut, also er macht den Eindruck, als wenn er langsam erwachsen wird. Wird ja auch Zeit, weil der Countdown läuft.
Der Countdown läuft auf jeden Fall. Was macht man denn jetzt so in den letzten zwei Wochen oder ja doch zwei Wochen, zweieinhalb Wochen vielleicht, vor so einem deutschen Derby mit den Pferden? Also ich hätte da ja unfassbar Schissen, würde die ja nur noch in Watte einpacken und in so Bubblefolie, dass da nichts passiert. Aber die muss ja trotzdem immer in Bewegung halten, ne?
Ja, und das sind ja Leistungssportler und dementsprechend müssen sie ja auch gearbeitet sein, ne? Weil das ist ja, das Derby ist halt eben der D-Day.
Ist das schwierig, ein Pferd genau auf so einen Tag vorzubereiten oder ist es am Ende dann, auch wenn es das Rennen der Rennen ist, auch nur ein Start wie jeder andere, oder du weißt, was ich meine?
Ja, so hat er aber Heinz Jentsch das immer ausgedrückt. Das Derby soll man betrachten wie jedes andere Rennen auch, damit man höchstwahrscheinlich da auch lässiger rangeht.
Geht das?
Ja, mit der Zeit schon.
Ich glaube, da ist bei euch natürlich auch der Vorteil, dass ihr halt so ein bisschen so eine kleine Insel da oben seid, ne? So, also es ist jetzt nicht wie in Köln, ne, wo da jeder jeden beobachtet und was macht der und wie ist der drauf und da gibt's dann Buschfunk und was weiß ich was, sondern ihr seid ja da oben in Gütersloh so richtig schön abgeschottet. Da geht euch ja keiner auf den Sack eigentlich, oder?
Nein, also ich meine, wir können da in Ruhe so arbeiten, wie wir es eben wollen und brauchen auf keinen anderen Rücksicht zu nehmen.
Aber es ist ja, hat ja Vor- und Nachteile, weil im Endeffekt, ihr seid ja auch für alles verantwortlich. Also du bist ja dann auch derjenige, während deine Trainerkollegen vielleicht Mittagsschläfchen machen, die dann halt währenddessen noch fünfmal mit dem Trecker um die Bahn müssen, um da zu gucken, dass die Bahn gut ausschaut, ne?
Ja gut, ich meine, das ist jetzt seit Corona, ist das, weil während Corona hat man dann eben mehr Zeit gehabt und dann ist leider ein Mitarbeiter verstorben, der dann auch mit dafür zuständig war. Und dann hat man dann eben diese Arbeiten übernommen, weil man Zeit hatte. Gut, dann ist der andere Mitarbeiter, der dann auch mit dafür zuständig, in Rente gegangen und man hat nicht dementsprechend Ersatz gefunden. Und dann ist das irgendwo hängen geblieben. Aber das ist auch mittlerweile eine Passion geworden.
Das heißt, du fühlst dich da wohl?
Ja, also es macht mir Spaß, das zur Ablenkung. Ne? Also eben mal ein paar Stunden die Grasbahn mähen und Susi ist mein Trampler Nummer 1.
Ihr seid eh ein gutes Team, ne? Also ich glaube, ohne einander funktioniert der Betrieb, wie ihr ihn führt, gar nicht, oder?
Nein, das würde auch nicht funktionieren. Also ich möchte nicht in Susis Haut manchmal stecken, weil den ganzen Bürokram, den sie da um Ohren hat und was sie dann so Kleinigkeiten auch manchmal zur Weißglut bringen, die da aber trotzdem gemacht werden müssen, also es ist auch keine einfache Aufgabe.
Ich habe ja mit deiner Frau im Vorfeld geschrieben und habe ja gefragt, ob sie noch irgendwelche Ideen hat, was ich dich noch fragen kann oder irgendwelche Themen oder irgendwelche random Facts, die ich jetzt vielleicht selber gar nicht kannte von dir. Und da hat sie mir was sehr Nettes geschrieben und ich zitiere das jetzt einfach mal. Da wird sie mir wahrscheinlich das nächste Mal die Ohren langziehen, dass ich das so zitiere, aber ich mache es jetzt einfach mal. Sie hat geschrieben, das hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun, aber es kommt mir gerade so in den Sinn. Doppelpunkt. Andreas hat vor 40 Jahren diese Firma hier übernommen und seit 40 40 Jahren steuert er dieses Schiff wie ein Kapitän durch alle Wetterlagen. Seit 40 Jahren kriegen die Leute jeden Monat pünktlich ihr Geld. Noch kein Lieferant ist auf seinen Rechnungen sitzen geblieben. Er macht das alles ganz stoisch und egal wie blöd die Leute reden, er macht einfach weiter. Und jetzt kommt der schönste Satz. Er ist schon ein ziemlich geiler Typ. Das, hey. Oder?
Du, das auch. Wir hatten jetzt, was haben wir denn heute für einen Tag? Oh, heute haben wir Hochzeitstag wieder. 28 Jahre verheiratet, ne?
Ist heute wirklich Hochzeitstag? Nee, oder?
Ja, also heute ist dann der kirchliche gewesen. Also vor einer Woche war Standesamt, das war Grünwald und dann eine Woche später, also heute vor 28 Jahren kirchlich in Bremen.
Ach, und dann störe ich mit dem Podcast hier auch noch an eurem Hochzeitstag. Das ist ja, also...
Ja, du, wir vergessen auch den 2500. Sieg. Ne? Also wir werden auch manchmal von Freunden darauf aufmerksam gemacht, dass wir Hochzeitstag haben.
Oh je, Mene. Ja, ja, ja. Also ich tappe ja hier von einem Fettnäpfchen ins andere. Gib mir mal deine Frau kurz, der muss ja noch persönlich gratulieren.
Susi,
wo ist sie? Hallo Alexander.
Hallo, grüß dich, liebe Susi. Dann herzlichen Glückwunsch auch von mir zu eurem 28. Hochzeitstag und vor allem herzlichen Glückwunsch zu diesem ziemlich geilen Typen.
Ja, danke dir. Habe ich gut rausgesucht, gell?
Ja, das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ihr seid ein sehr gutes Team und viele können sich von euch eine ganz große Scheibe von abschneiden, möchte ich an der Stelle mal sagen.
Super, ja? Danke.
Jetzt darfst du weitermachen mit der Hochzeitstagsüberraschung, die du gerade sicherlich für Andreas vorbereitest.
Ja, bin gespannt.
Ja, dann will ich euch gar nicht so lange weiter stören. Dann kommen wir schon zur letzten Kategorie, damit ihr jetzt noch ein bisschen den restlichen Abend genießen könnt.
Die Charity-Wette.
Charity-Wette funktioniert ja ganz einfach. Es gibt 100 Euro von Pferdewetten.de. Du darfst entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz in einem Langzeitrennen deiner Wahl wetten. Also entweder im Derby, in der Diana oder im Trainer-Championat gäbe es zum Beispiel auch. Was gäbe es denn da auf Andreas Wöhler? 28 für 10. Da ist ja eng jetzt wieder geworden. Ich glaube, du warst kurz so einmal heute vorne, ne? Im Trainer-Championat. Und dann hat Peter Schirgen nachgezogen.
Das war ein Rennen, ja.
Ein Rennen, eieiei. Wurde er nicht sogar von deinem Vater ausgerechnet auch noch entdeckt, der Peter Schirgen? Ja, ne? Glaube ich, oder?
Ja, den Peter, den hatte ich dann als Stalljockey geerbt.
Ja, okay. Und jetzt klaut er dir eventuell das Championat in diesem Jahr. Aber es ist noch eng und es gibt ja noch ein paar Rennen. Aber darüber wollen wir jetzt noch gar nicht sprechen. Jetzt schauen wir erstmal, welches Rennen hast du dir denn ausgesucht? Bitte sag das Deutsche Derby.
Kann man das splitten?
Ja, du kannst machen, du kannst splitten, du kannst Pferde splitten, Rennen splitten, wie du magst.
Also 50 Euro Lady Charlotte im Hamburger Stutenpreis.
Okay, das Rennen gibt's noch gar nicht als, aber das schreibe ich mir schon mal auf.
Ja, und 50 Euro Lady Charlotte im Derby.
Pass auf, dann machen wir es doch mal folgendermaßen. Pass auf, nein, wir sind ja fair. Wir machen es folgendermaßen. Wenn Lady Charlotte im Derby läuft, dann gibt es 100 Euro im Derby zum Festkurs von heute. Es wären 220 für 10. Wenn die im Stutenpreis läuft, dann würden wir ausnahmsweise die 100 Euro in Stutenpreis wetten. Sollen wir das so machen? Ist ja für einen guten Zweck.
Gut, dann machen wir das so.
Ja, geht nämlich an den Hand-in-Hand-Cup und die geben das direkt weiter an Kinder im Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik. Also ist ein schöner, guter Zweck und deshalb machen wir das mal so. Also 220 für 10 gäbe es im Deutschen Derby, das heißt 2200 Euro, falls sie dort läuft und gewinnt. Und wie gesagt, ansonsten nehmen wir einfach den ersten Langzeitkurs im Hamburger Stutenpreis. Sehr gut, dann haben wir diese Wette jetzt, also die Derby-Wette gebe ich jetzt einfach schon mal ab. Mach jetzt mal, und wenn nicht, muss ich so, das aus eigener Tasche zahlen, aber das kriegen wir auch schon hin. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall Hals.
Ja, wenn sie jetzt im Stutenpreis läuft, wie machst du das?
Ja, das habe ich ja gesagt, dann muss ich...
Dann musst du ja nochmal investieren.
Dann muss ich aus eigener Tasche zahlen, aber dann ist das halt so. Dann ist das so. Dann wette ich die privat nochmal nach und davon finanziere ich den Einsatz, oder?
Ja.
Ich muss dann halt gewinnen. Also kein Druck, aber das kriegen wir schon hin. Gut, also das heißt, morgen bist du in Hannover, sehen wir uns da oder
schickst? Du musst dann mit meiner Frau vorlieb nehmen.
Okay, da ist Susi dann. Die hat sich ja mal bei mir bitter beschwert, dass ich sie immer frage, wie die Pferde denn drauf sind, weil sie sagt, du redest da gar nicht so viel mit ihr vorher drüber, wie die Pferde drauf sind. Und sie müsste da immer Antwort geben. Ist das wirklich so oder war das nur eine Ausrede?
Wir reden viel über organisatorische Sachen, über das, was alles drumherum ansteht. Aber ob ich ihr dann, wie die Pferde arbeiten, darüber spreche ich mit den Leuten im Stall und... mit den Besitzern.
Okay, gut. Ich werde sie trotzdem morgen fragen, wie die Pferde drauf sind.
Ja, dann wirst du auch nicht wieder viel Auskunft kriegen können, glaube ich.
Ja, ich weiß. Aber immerhin redet sie überhaupt mit mir. Das ist doch schon mal viel wert. Und was ist sonst noch am Wochenende? Dann haben wir noch
Düsseldorf.
Düsseldorf, genau. Da ist ja Diana Trial, ne? Da seid ihr auch mit dabei. Und dann haben wir noch Dortmund mit dem Preis der Wirtschaft. Da ist auch Kallix Rose läuft da, glaube ich, ne?
Ja, aber das ist sehr fraglich.
Ob die läuft?
Ja, weil das letzte Mal, wo sie auf schneller Bahn gelaufen ist, das war letztes Jahr in Berlin und da war gleich die Saison beendet und das Risiko, haben wir auch heute nochmal drüber gesprochen, wo wir nicht eingehen. Mhm. Also wenn die Bahn zu schnell ist und das sieht ja danach aus, dann gehen wir das Risiko nicht ein und warten einfach auf passende Gegebenheiten.
Ja, und ich glaube, Occitalia war doch auch mal so ein Thema noch, ne? Ist auch Sonntag, ne?
Ja, da soll Anatara laufen.
Ah, okay, aber die soll laufen dann auch.
Ja, die fährt morgen früh los.
Okay, wer ist denn die beste Wette jetzt am Wochenende noch?
Ich finde Nauplia in Hannover.
Dann müssen wir gucken, dass wir den Podcast rechtzeitig morgen noch online stellen, damit die Leute da auch noch, ist ja auch noch Viererwettenrennen, dass sie da auch noch in den Genuss kommen, die zu wetten mit Eddie. Aber ja, die wird, glaube ich, auch Favorit. Aber ja, gut, dann wissen wir das. Dann wünsche ich dir Hals und Bein für alles, was kommt. Ja. Und wir sehen uns dann spätestens in Hamburg. Ich freue mich drauf. Und jetzt noch einen schönen restlichen Hochzeitstag euch beiden, ja?
Danke und liebe Grüße an Vicky.
Dankeschön, richte ich ihr sehr, sehr gerne aus. Da wird sie sich freuen. Das war also Vollhorst für diese Woche, unser Podcast von und mit Pferdewetten.de. Wir hören uns dann, ja, wahrscheinlich kurz vorm Derby wieder. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Und wie immer, Hals und Bein bei allem, was ihr tut.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.